Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcast. Heute mit etwas ganz Besonderem. Und zwar habe ich mir heute zwei Festivalbesucher eingeladen, wenn man das so möchte. Und zwar waren für uns auf der Berlinale dieses Jahr Lida und Jakob unterwegs. Die beiden habe ich mir hergeholt, weil ich natürlich wissen möchte, zum einen, wie ist denn überhaupt so ein Festival, vor allem die Berlinale? Und was hat euch da so gefallen? Was war vielleicht nicht so gut? Und natürlich ein insgesamtes persönliches Fazit einfach zu der 70. Berlinale ja mittlerweile. Aha. Genau, und ich begrüße jetzt zum einen erstmal Lida. Hallo Lida.
Hi Thomas.
Und den Jakob. Hallo Jakob.
Freut mich Thomas. Danke sehr, dass ich da sein darf.
Okay, dann starten wir doch einmal direkt. Und zwar mit so einer insgesamt allgemeinen Frage erstmal. Und zwar, welche Bedeutung hat denn die Berlinale eigentlich für die Filmwelt? Könnt ihr da so ein bisschen was zu erzählen?
Lida, willst du anfangen? Du bist da, glaube ich,
ich überlasse dir da den Anfang.
Also erstmal ist die Berlinale ist ja das drittgrößte A-Festival der Welt nach Venedig und Cannes. Und dort laufen, es hat den EFM-Market. Der EFM-Market sollte in seiner Tragweite nicht unterschätzt werden. Da laufen dann meistens, manchmal laufen da Filme noch vor der Cannes-Weltpremiere, die da verkauft werden und alles. Und die Berlinale ist aber über allem hinaus auch ein Publikumsfestival, was Cannes und Venedig halt überhaupt nicht sind. Das heißt, die Berlinale gibt eigentlich auch Normalsterblichen in Anführungszeichen die Chance, Filme zu sehen. Und größere Filme, größere Kunstfilme zu sehen. Mhm. Und dementsprechend fällt die Auswahl halt auch teilweise sehr, sehr konsensfähig aus, in meiner Meinung nach. Also soll ich auch schon mal auf die Filme, die so für den Wettbewerb so meistens ausgewählt werden, soll ich da auch schon mal eingehen?
Kannst du schon gerne machen, ja.
Ja, also zum Beispiel im Wettbewerb laufen meistens sehr, sehr, manchmal sehr, sehr einfach zugängliche Filme, die sich oftmals mit weltpolitischen Themen befassen und das alles auf eine sehr, relativ einfache, einfach gestrickte Art behandeln. Zum Beispiel, wir hatten jetzt diesen There Is No Evil, der jetzt den Goldenen Bären gewonnen hat, wo es um die Todesstrafe ging. Wir hatten The
Road. Ich würde nicht sagen, dass das ein Film ist, der das Thema einfach behandelt, auf einfach gestrickte Weise. Das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, das Drehbuch ist so komplex, dass viele Leute es überhaupt nicht verstanden haben.
Okay, dann gehen wir mal auf sowas wie The Road's Not Taken, ein Film, der sich mit Demenz und Alzheimer auseinandersetzt.
Das stimmt nicht ganz. Es geht nicht um Alzheimer, sondern der Typ hatte wahrscheinlich einen Schlaganfall, aber es ist nicht ganz klar, was er hat.
Ja,
und auch das
war
ein Film, wo viele Leute, der so komplex ist vom Drehbuch her, dass viele Leute nicht verstanden haben, wovon der wirklich handelte. Also die Story nicht erfasst haben und zum Beispiel dachten, die Parallelwelten wären Rückblenden. Das stand sogar in einigen in größeren Zeitungen veröffentlichten Kritiken. Also da kann man nicht sagen, dass das simpel gestrickt ist, wenn selbst professionelle Kritiker von großen Zeitungen daran scheitern.
Okay, ist denn der Zugang bei den Wettbewerbsfilmen einfach ein bisschen anders? Weil es laufen da ja durchaus Filme, wo ich jetzt als normaler Kinogänger, dem ich mich tatsächlich zuzähle, wahrscheinlich mich ins Kino setzen würde und denken würde so, okay, spannend. So ist. Kann man das so eher in die Kategorie setzen beim Wettbewerb dann?
Die Berlinale ist ja gerade in einem Wandel begriffen durch den Wechsel der Führungsspitze. Und dadurch ist eben die Frage auch, wie wird der Wettbewerb sich jetzt in Zukunft entwickeln? Wir haben ein Jahr mit der neuen Spitze gesehen. In der Vergangenheit war ja gerade das Problem, dass im Wettbewerb zu mainstreamige Filme liefen und man sich wirklich fragen musste, wo ist der künstlerische Anspruch, wo ist der politische Anspruch, wenn der nur noch vereinzelt da ist und Kosslick Filme in den Wettbewerb holt, die ganz offensichtlich nur da sind, um Stars auf dem roten Teppich zu haben und nicht, weil sie irgendeinen Platz in einem Kunst- oder Politfilmfestival bräuchten oder verdienten. Insofern ist ja auch die Frage, was ist zugänglich oder was ist der durchschnittliche Kinozuschauer? Da gibt es ja große Unterschiede. Auch ich würde mich zum durchschnittlichen Kinopublikum zählen. Die Frage, ob man dann sagt, das sind Leute, die Marvel-Filme und seichte Liebeskomödien sehen wollen oder das sind Leute, die durchaus auch einen künstlerischen oder intellektuellen Anspruch haben und den mit Unterhaltung verbinden, das divergiert ja sehr stark.
Mhm. Wobei ich ja tatsächlich eher glaube, dass die Berlinale eher auf Letzteres zielt. Also ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt tatsächlich gerade aus Avengers Endgame gekommen ist, direkt auf die Berlinale schlittert und dort 10 Filme guckt und denkt so, ah ja, top. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube, der künstlerische und politische Anspruch, den du ja schon angesprochen hast, ist schon auf einer anderen Ebene, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, das ist auch das Faszinierende an der Berlinale, oder? Also dass man tatsächlich dieses Potpourri auch hat dann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde halt, dass von ihrer Themenauswahl und auch von der Art, wie viele der Filme inszeniert sind, geben sich oft sehr viele Wettbewerbsfilme, fühlen sich wie für ein etwas älteres Publikum oft bestimmt an. Also es sind sehr, sehr wenig Filme dabei, die wirklich ein junges Publikum oder so ansprechen, glaube ich. Deswegen war vor allem Never Rarely, Sometimes Always ein Film, der sehr erfrischend wirkte.
Ich sehe es, also ich mochte zwar Never Really Sometimes Always auch ganz besonders, sehe es aber anders. Auf der Berlinale sind sehr viele junge Filmemacherinnen und Filmemacher vertreten mit Erstlingswerken. Wir haben eine ganze Sektion, Perspektive deutsches Kino, die
ja, insbesondere
in Deutschland junge Filmemacherinnen und Filmemacher fördert.
War jetzt auch mehr auf den Wettbewerb bezogen. Mir ist klar, dass Generation ja so eine ganze Kategorie ist, um so ein jugendliches Publikum auch abzuholen.
Das wäre dann der nächste Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte, dass man auch da explizit Kategorien hat. Das ist sogar eine der besten Sektionen Generation mit vielen Filmen, die keineswegs nur für kleine Kinder sind, sondern die sich auch an Jugendliche oder an jeden einfach wenden und wo man immer wieder echte Filmperlen entdeckt, wie dieses Jahr zum Beispiel White Riot, der sich mit der RAR-Bewegung in England auseinandersetzt. Also sehr interessant und sehr zeitgemäß. Und man sieht auch international viele junge Leute auf dem Festival. Also dann wäre für mich persönlich auch wieder die Frage, was ist ein Film, der ein altes Publikum anspricht? Also ist es ein Film, der von alten Leuten handelt, der von alten Leuten gemacht wird? Ja, ich sehe auch bei der Berlinale starke konservative Tendenzen. Aber das ist eine Art von Konservativität, ich sag mal, wo der Stab von der älteren Generation an die jüngere weitergegeben wird. Also man muss nicht alt sein, um konservativ zu sein. Das sehen wir ja gerade an der neo-rechten, neofaschistischen, neokonservativen Bewegung, die gerade hier in Deutschland ja auch immer weiter fortschreitet. Das muss nicht unbedingt mit alt einhergehen, auch wenn wir das traditionell so verbinden. Oh, die Alten sind die Konservativen und die Jungen sind die Revolutionären. Das ist nicht unbedingt so.
Guter Punkt.
Okay. Ich glaube, wir haben so einen kleinen Abriss zumindest, was die Berlinale so insgesamt erstmal ist. Mich würde aber tatsächlich eher, bevor wir jetzt in die Filme auch einsteigen, ein paar andere Sachen interessieren. Ihr habt über 100 Filmkritiken geschrieben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen auch vor allen Dingen. Und da wäre meine Frage, wie habt ihr euch denn darauf überhaupt vorbereitet? Oder wie bereitet ihr euch auch darauf vor?
Also zuerst mal, ich habe so gut es ging alle Filme oder sehr viele Filme von RegisseurInnen gesehen, die im Festival vertreten waren. Also welche die Filme, die davor gemacht haben, zum Beispiel jetzt Beach Rats von Eliza Hitman oder auch Dark Knight von Tim Sutton, der ja mit Funny Face in Encounters vertreten war. Abel Ferrara kenne ich relativ viele Filme. Aber ja, ich habe versucht, mich in der Hinsicht so ein bisschen weiter zu belesen zu lassen, damit ich sehr gut dann in die Filme einsteigen kann und so ein bisschen schon ein bisschen über die Filme habe.
Mhm. Okay. Lina, wie sieht das bei dir aus?
Ich habe mich vorbereitet, wie ich mich jedes Jahr auf die Berlinale vorbereite, mit Sport und Schlaf.
Das kann ich.
Ja. Wenn wir den privaten Aspekt angehen, ich habe so Produkte gekauft, wie ich nur konnte. Einfach Sachen, die ich so schnell wie möglich zubereiten kann, weil ich wusste, ich bin nur eine Stunde morgens und wahrscheinlich nur eine Stunde abends zu Hause, damit ich auch noch irgendwie in der Zeit dazu komme, was zu essen.
Ja. Das klingt ja ein bisschen merkwürdig, denn Thomas hat ja schon gesagt, wir haben über 100 Filme gemacht, aber vielleicht sollten wir dazu noch sagen, dass die Verteilung ja so ein bisschen ist, ne? 3/4 Lida, 1/4 Jakob. Also klingt jetzt so, als ob du wie so ein Höhlenmensch so von Tag bis Nacht gearbeitet hast. Aber das habe ja nicht mal ich gemacht. Also frage ich mich wirklich, wie viel Arbeit steckst du in eine Kritik?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Kritiken, an denen setze ich ganze Tage oder mehrere Wochen. Es gibt auch Kritiken, die ich an einem Abend, die einfach aus mir rauslaufen, zusammenfassen kann. Also ja.
Ich glaube, deine Produktivität-Lieder, die du hast, die
Ich wollte gerade sagen.
Es gibt Kolleginnen, die toppen das ganz locker. Das möchte ich an der Stelle sagen.
Wow.
Respekt. Ja, die wissen, die hören vielleicht jetzt gerade nicht zu, aber wenn ihr mich hört, Mädels, ja, ich weiß euch über 100 Filme pro Berlinale. Also Respekt. Da gibt es wirklich Leute, das sind die echten Cracks, die das machen. Aber ich würde so sagen, Durchschnitt, was eine durchschnittliche produktive Kritikerin, ein durchschnittlich produktiver Kritiker während einer Berlinale hier in Berlin schafft, vorausgesetzt, man ist in Berlin vor Ort, das ist ja nochmal so ein Unterschied, sollten so um die, ich sag mal so 50, 60 Filme sein.
Boah, das ist schon hart.
Das ist ein gutes Durchschnittlich. Denn hier beginnen ja, das wissen vielleicht viele der Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber die Pressevorführungen für die Filme, die auf der Berlinale laufen, beginnen schon ein paar Wochen, bevor das eigentliche Festival beginnt. Denn es wäre ja unmöglich, zum Beispiel 40 Filme in 4-5 Tagen zu sichten. Das würde ja allein von der Zeit, die Filme zum Laufen brauchen, nicht gehen, ganz geschweige denn darüber noch zu schreiben. Diese Pressevorführungen beginnen einige Wochen vorher, so das Gefühl für professionelle Kritiker, die Berlinale über einen Monat geht und nicht nur 10 Tage.
Mhm. Genau, also das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube schon durchaus sich an die Frage stellen, wie geht das denn überhaupt in der Zeit, ne? Aber ja, genau, also es laufen einfach vorab Pressevorführungen ab. Wie wird denn das Ganze koordiniert? Also kriegt ihr da einfach dann die Einladung, wisst ihr, wo ihr dann hin müsst? Und vor allen Dingen auch die Frage, weil eines der Hauptkinos ist ja weggefallen in Berlin, soweit ich weiß. Und war das jetzt diesmal ein bisschen schwieriger für euch oder ging das tatsächlich mit der Aufteilung der Kinos?
Ja, also das Cinemax ist ja direkt daneben und alles. Und man hat gemerkt, dass das alles so ein bisschen übergeschwappt ist, wenn auch das Sinister natürlich schmerzlich fehlt und vermisst wird.
Mhm. Also die Aufteilung war nicht wesentlich anders als in den letzten Jahren, da die Pressevorführungen ja schon immer in den drei Kinos waren, die jetzt noch weiterhin erhalten sind, die entscheidenden. Und insofern war das für die Kolleginnen und mich und so kein großer Unterschied. Also ganz ehrlich, das Cinemax und Sinister sind beide nicht so besonders super. Also auch im Sinister gab es ja nur 1-2 Kinos, die ganz okay sind. Insofern passt das schon ganz gut.
Aber es hatte das IMAX-Kino.
Ja, das ist natürlich weg. Aber es gibt immer noch ein weiteres IMAX in Berlin.
Es ist kein IMAX. Die haben kein Laser. Die behaupten, sie wären IMAX, aber in Wahrheit sind sie LIMAX. Also okay. ein Kino, das so tut, als wäre es IMAX. Ich werde niemals in meinem Leben jemals auch nur einen Cent für dieses Ding ausgeben.
Okay. Hier muss ich mal tatsächlich Werbung für Kassel machen. Kassel, wir kennen es nicht, ne? Weil Kassel hat jetzt seit diesem Jahr ein IMAX-Kino, was ich ziemlich faszinierend finde und auch schon genutzt habe. Gut, dann bevor wir jetzt zu den Filmen kommen, vielleicht nochmal so eine übergeordnete Frage. Also Lida hat das ja schon ganz kurz angesprochen, du auch ganz kurz. Wie viel Politik steckt denn aktuell in der Berlinale? Und vor allen Dingen auch eher die Frage, wie viel aktuelle Politik? Was sagt ihr denn so?
Oh, here we go. Den Anfang überlasse ich Lida erstmal.
Nicht viel.
Ja.
Ein kleiner Rest noch.
Kannst du das erläutern?
Die Berlinale möchte als politischer dastehen, als sie tatsächlich ist. Die Berlinale hat sich in Jahrzehnten, die wahrscheinlich lange vor meiner Zeit waren, den Namen eines politischen Festivals erworben. Unter Kostlik, aber dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo die Berlinale sozusagen so politisch zu sein schien, dass alle sagten, oh Gott, keiner kommt mehr her, es ist so kalt im Winter, wir haben immer nur dieses düstere Politfestival. Und dann kam Kostlik und hat gesagt, ich kann die Berlinale wieder hip und poppig und sexy und alles machen und hat immer mehr Stars hergeholt, immer mehr Mainstream-Filme. Dann ist dieses Polit-Label eigentlich nur noch so ziemlich aufgesetzt gewesen. Irgendwann, man hatte noch so ein paar politische Filme, man hat immer gewusst, okay, jetzt laden wir mal wieder Jaffa Panahi ein oder so, dann darf er nicht kommen, dann ist wieder haha politisch. Aber das sind Einzelpunkte, die nicht unbedingt repräsentativ sind für das Programm des Gesamtfestivals oder was man da sieht. Die Qualität in den Sektionen ist auch immer weiter abgesunken. Man hat immer mehr Beliebiges gesehen, immer mehr Filme, die kurz danach im Kino starteten, nicht weil sie jetzt so einen guten Ruf durch das Festival bekommen hatten oder weil das Publikum auf einmal angefangen hat, sich für diese künstlerisch anspruchsvollen Filme zu interessieren, sondern weil die einfach so Mainstream waren, dass sie sowieso immer schon einen Starttermin hatten. Und jetzt ist eben mit der neuen Berlinale Leitung die Frage, wollen die jetzt dauerhaft sagen, wir wollen uns wieder zu einer anspruchsvollen politischen Relevanz bekennen oder nicht? Denn dieses Jahr war es ja sehr, sehr zynisch und mitunter auch sehr verlogen. Ich meine, es fängt damit an, jemand wie Jeremy Irons, ein erklärter Gegner von Frauen- und homosexuellen Rechten, wird zum Jurypräsidenten ernannt. Wie kann ein Festival, das sich selber ein politisches oder ethisches Bewusstsein zuspricht oder für sich in Anspruch nimmt, das machen?
Das war auch einer der ersten Skandale gleich zu Beginn der Berlinale.
Ja, also ich meine, das ist ja, dann fragt man sich auch, ist das jetzt kalkuliert, sogar ein kalkulierter Skandal, um zu sagen, so kriegen wir Aufmerksamkeit, denn man weiß ja, also das selbst eine negative
Ganz kurz, sind diese Aussagen von Jeremy Irons nicht ziemlich alt?
Nein, die sind vielleicht 5, 6 Jahre so etwa alt. Das ist nicht alt. Also es ist nichts. Ich meine, Jeremy Irons ist ja kein Teenager. Das ist ja ein erwachsener Mann. Und er hat die auch kontinuierlich immer wieder gemacht. Also das ist ja nichts irgendwie, dass er es ihm einmal in hochtrunkenem Zustand mit 14 rausgerutscht ist. Das sind Sachen, für die er immer wieder sich in Interviews breit gemacht hat. Also
ja, ich finde, es war auch eine sehr, sehr, sehr konsensfähige Meinung. Jeremy Irons ist ja ein trotz allem etablierter Schauspieler und so.
Und ja, na finde, und was spielt das für eine Rolle? Spricht es ihn jetzt irgendwie von einer ethischen und moralischen Verantwortung frei?
Lass mich ausreden. Und ich finde, es ist viel, viel interessanter, wenn Regisseure zu Jurypräsidenten gewählt werden. Ja, ich weiß auch nicht, was ich von dieser Wahl ehrlich gesagt halten soll. Ich finde ja, dass Politik, das Wort politisch oder Politik auf der Berlinale fällt wirklich sehr, sehr oft. Aber ich habe das Gefühl, viele Leute wissen überhaupt nicht, was damit jetzt konkret gemeint ist. Zum Beispiel das Adjektiv politisch kann auch einfach sehr, sehr zielgerichtet sein. Zum Beispiel, wenn ich eine klare, zielgerichtete, präzise Entscheidung treffe, dann kann man auch sagen, es war eine politische Entscheidung.
Okay. Darf ich es nochmal konkreter machen tatsächlich? Wenn ich jetzt so auf die Berlinale gucken würde, beziehungsweise was ich mir wünschen würde, ne, wären ja beispielsweise so Themen wie, okay, wir befinden uns Digitalisierung der Arbeit, wie ist das mit totalitären Überwachungssystemen beispielsweise, ne? Das ist so die eine Schiene. Die andere Schiene, was ist mit Erstarken von Rechten, wie ist es mit Populismus? Findet man sowas denn auch wieder oder ist das eher vereinzelt, dass es mal so aufploppt, dass irgendeine Regisseurin oder Regisseur gesagt hat, das ist jetzt mein Thema und ich setze das mal und der Rest ist eher so abseits
Nein, das
dessen.
Sind durchaus Themen. Zum Beispiel gab es ja diesen großartigen Welcome to Chechnya, der sich mit dem Pogrom gegen Homosexuelle in Tschetschenien beschäftigt. Der schon erwähnte Film von Eliza Hittman, Never, Rarely, Sometimes, Always, behandelt die Schwierigkeit für reproduktive Selbstbestimmung, nicht nur in den USA, sondern die international ja herrscht. Mhm. Es gibt viele Filme, die sich mit Überwachungssystemen, also sowohl auf symbolischer als auch direkter Weise befassen, die sich mit Der Siegerfilm, da ging es ja ganz konkret um diese Unmöglichkeit moralischer Integrität innerhalb eines despotischen Systems. Kelly Reichert hat einen tollen Film gemacht, First Cow, der auch die sozialökonomische Entwicklung in den USA sehr kritisch behandelt. Also das ist durchaus präsent. Es gibt hier viele Filme mit politischem Hintergrund, auch viele Filme, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so politisch erschienen, aber sogar in einer Generations-Sektion, die sich an Kinder wendet. Gab es zum Beispiel Filme, die wir kennen ja alle diese den Genozid zwischen Hutu und Tutsi. Das gab einen Film, der davon handelt, die über Gewalt gegen Kinder handelt oder wie Kinder sich dagegen wehren können oder wie Kinder zum Beispiel selber unter repressiven Staatssystemen aufwachsen und ihre Jugend erleben. Das ist durchaus präsent auf der Berlinale, ja, in der Filmauswahl. Es könnte noch mehr immer sein. Aber das merkt man. Und ich denke, dafür lohnt es sich auch immer, dahin zu gehen.
Ich finde, man muss aber auch unterscheiden zwischen offensiv politischen Filmen und eher subtil politischen Filmen. Du hast jetzt gerade First Cow als Beispiel genannt. First Cow ist aber auch ein Film, der losgelöst jetzt von politischen Lesarten oder von thematischen Lesart als Film auch einfach sehr gut funktioniert. Es ist ein sehr, sehr guter Western und eine sehr, sehr gute Buddy-Film, Freundschaftsfilm. Und der politische Subtext ist mehr sowas, was mitschwingt in der Handlung. Wenn man jetzt, während jetzt zum Beispiel ein Film wie There Is No Evil ja wirklich auf die Stirn geschrieben hat, das hier ist ein wichtiger Film, das hier ist ein Film, der ein wichtiges Thema anspricht. Ich finde, auch in der Hinsicht wollte ich unbedingt, ich werde eh gleich über den reden, aber ich wollte unbedingt Days von, also Rizzi, von Chai Ming-Yang ansprechen, der ja auch Homosexualität innerhalb von einem potenziell repressiven Staat zeichnet. Mhm.
Gut, ja, dann danke euch schon mal. Dann würden wir jetzt so ein bisschen zu den Filmen tatsächlich kommen. Wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, aber was waren denn tatsächlich eure drei Highlights der Berlinale? Welche Filme habt ihr richtig gemocht?
Ich würde vorschlagen, wollen wir uns vielleicht abwechseln, dass erst du einen Film, dann ich einen Film und so, dann, weil so entsteht so mehr so eine Diskussion und das ist weniger ein Monolog.
Mhm. Finde ich gut.
Absolut, also dann würde ich sagen, auf Platz 3 war bei mir The Assistant.
Oh ja.
Von Kitty Green. Da geht es eben um diese typische Rape-Culture und Enabler-Culture innerhalb einer Firma, die im Prinzip eine Filmproduktionsstätte unter Harvey Weinsteins Leitung sein könnte. Der große Chef, der diese Firma leitet, ist niemals präsent und man hört auch seinen Namen nicht. Und der Film bezieht sich auch nicht konkret auf die Person Harvey Weinstein. Aber ist es klar, dass genau dieses Arbeitsklima gemeint ist, was unter solchen Konstitutionen entsteht. Und der Film zeigt eben, wie aus Leuten, die mit diesem System nicht d'accord gehen, die es ursprünglich aufbrechen wollen, letztendlich unwillentlich zu Mittätern werden. Und man sieht eben diese ganzen Strukturen, diesen Machtmissbrauch, diese latente oder ostentative Misogynie, die da drin steckt. Und dieser Film analysiert es auf wirklich faszinierende und hochspannende Weise.
Ja, ich fand den auch ganz groß. Ich finde, was ich an dem Film auch sehr, sehr loben muss, ist, wie anonym er sich anfühlt, weil vor allem die Hauptprotagonistin, man erfährt ja fast gar nichts über ihr Privatleben zum Beispiel. Das nimmt dem Film so ein bisschen die Spezifik und macht ihn so ein bisschen universeller. Oder auch, wie du gesagt hast, dass man den Chef nie sieht, quasi im Sinne von diese Misogynie, die diesem Umfeld innewohnt, hat kein konkretes Gesicht.
Mhm. Okay. Jakob.
Okay, über meinen Platz 3 habe ich gerade geredet. Das ist, habe ich schon gerade angesprochen, das ist Reezy von Chai Ming-Yang. Ein Film, der völlig ohne Dialoge abläuft. Also es gibt Dialoge, aber am Anfang wird gleich dick und fett eingeblendet. Dieser Film ist bewusst ohne Untertitel. Also dass man nur das Bild in dem Sinne und die Geräusche mitbekommt und dass nichts auf der verbalen Ebene vermittelt wird. Und der Film hat auch eine wunderschöne Hommage an Charlie Chaplin, die ich nicht vorwegnehmen möchte. Und in wirklich unfassbar langen, bewegungslosen Kameraeinstellungen konstruiert der Regisseur ein kondensiertes Abbild von menschlicher Nähe und menschlicher Entfremdung. Das Schöne an dem ist, es ist ein Film, der existiert quasi nur für einen einzigen Moment. Und dieser Moment findet relativ in der Mitte statt. Und der ganze Film drumherum bewegt sich entweder auf diesen Moment zu oder zu ihm hinweg. Wer ihn gesehen hat, weiß natürlich, welchen Moment ich meine. Mhm. Und das Lustige an dem Film ist auch, es ist ein Film, von dem sehr, sehr viele Leute frustriert sein werden, weil am Anfang fühlt er sich fast wie so ein Kochkurs an, weil es gibt am Anfang, glaube ich, fast eine halbstündige Szene, wo der Protagonist einfach nur da bei sich daheim ist und sich Essen macht. Und ich finde, solche Einfälle sind was ganz Wunderbares, weil hier das Kino wirklich auf die absoluten Elemente runtergebrochen wird. Also nur Körper, die in Bewegung sind und sich zueinander verhalten.
Mhm. Okay. Lieder.
Platz 2 wäre bei mir denn Never Rarely, Sometimes Always. Zudem wurde ja schon sehr viel gesagt hier in der Podcast. Insofern brauche ich das nicht nochmal sehr auszuführen. Der Film von Eliza Hittman handelt eben von einem jungen 17-jährigen Mädchen, das in Pennsylvania einen Schwangerschaftsabbruch braucht, da Schwangerschaftsabbrüche eben in Pennsylvania wie in mehreren Staaten der USA oder auch in anderen Ländern für Minderjährige nur mit Unterschrift der Eltern zu erlangen sind, ist sie gezwungen, nach New York zu reisen. Sie hat kein Geld, sie hat keine Unterstützung, außer eben ihre etwa gleichaltrige Cousine, die sie dann begleitet und gemeinsam versuchen sie dann trotz ihrer extrem beschränkten Mittel diesen dringend notwendigen Eingriff zu realisieren. Und der Film führt eben ein absolut zeitaktuelles Thema vor Augen, nämlich wie selbstverständlich Unterdrückung oder auch sexistische Unterdrückung in unserer Gesellschaft ist. Es ist ja das Paradoxe, dass selbst in Deutschland eine Frau mehr Rechte über ihre Leiche hat als über ihren lebenden Körper.
Genau.
Ja. Du darfst in Deutschland ja auch nicht, darfst Abtreibung ja auch nicht bewerben in Deutschland sogar.
Genau genommen darfst du über Abtreibung nicht informieren.
Mhm. Ja,
das ist stimmt. Ja sogar der Punkt. Es geht nicht um, das klingt immer so, Werbeverbot wird es genannt. Es geht de facto darum, dass du nicht informieren darfst über Abtreibung in Deutschland. Der Film hat eine fast dokumentarisch anmutende lange Mittelszene, in der viele Informationen über den Ablauf einer Abtreibung oder die nötigen Vorgespräche vermittelt werden. Und das ist kein dramaturgischer Fehler oder Zufall, dass der Film dann so eine Art Dokumentarmodus verfällt, sondern der Film nutzt quasi das fiktive Medium, um jungen Menschen Informationen zu verschaffen, die er legal im Rahmen von Aufklärungsarbeit nicht zugänglich sind, weil der Staat diese Informationen verwehrt. Und das ist auch ein Problem, was wir hier in Deutschland haben. Informationen werden zurückgehalten, den Leuten wird wichtiges Wissen verweigert, damit sie dann keine informierte Entscheidung treffen können.
Kurze Frage an dich kurz, Lida. Kennst du den Film 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage?
Dem Namen nach, ja.
Christian Munk, das ist der, ich hatte während ich Never Rarely Sometimes Always gesehen habe, mehr oder weniger das Gefühl, dass das ein Remake von diesem Film ist. Weil 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage zeigt das Ganze nochmal von einer noch extremeren Situation. Also wenn dir jetzt der hier Never Rarely Sometimes Always gefallen hat, dann kann ich dir den anderen sehr ans Herz legen.
Okay, gut. Jakob.
Gut, mein Platz 2, da geht es ins verschneite kommt aus dem verschneiten Rumänien. Das ist, wir hatten nämlich dieses Jahr ja eine neue Sektion bei der Berlinale, die Encounters-Reihe. Und der Eröffnungsfilm ist mein Platz 2. Es ist natürlich Malmkrog von Cristi Puio. Es ist so eine Art Kammerspiel vor dem Hintergrund der Jahrhundertwende, welches sich in einem russischen Herrenhaus stattfindet, wo die Obersten der Oben von der Aristokratie sich treffen, um innerhalb eines gesellschaftlichen Mikrokosmos, weil alle Anwesenden stehen in gewisser Hinsicht für gewisse politische oder gesellschaftliche Strömungen, die sich in dieser Zeit manifestiert haben. Und es ist ein Worteduell sondergleichen. Es wird geredet über Politik, Religion, den Wert von Demokratie, von Philosophie. Der Film lenkt unfassbar präzise die Sympathien der Zuschauer. Zum Beispiel, ich habe mich, obwohl ich eigentlich streng agnostisch bin, ich habe mich sehr mit der Figur von Olga identifizieren können, die sehr, sehr christlich fundamentalistisch argumentiert und in jeder ihrer Argumente aus sich auf Gott bezieht. Und der Film schafft es, dass du dich durch solche Charaktere, die du in ganz vielen anderen Kostümdramen jetzt als simple Randperson abtun würdest, dass du dich komplett mit denen identifizierst und mit denen auch auf einer Ebene bist. 200 Minuten ist dieser Film lang und man muss echt komplett am Ball bleiben, aber es fällt nicht schwer, weil der Film hat von der ersten bis zur letzten Sekunde einen unwiderstehlichen Sog. Und ich habe auch in meiner Kritik geschrieben, er hat die thematische Vielfalt einer Nietzsche-Dissertation und den Ausmaß eines Tolstoi-Romans. Also das ist ein Film, der mich komplett umgehauen hat. Mhm. Ich wünschte nur mehr Leute würden ihn sehen, weil ich glaube, dass er sehr viele Leute allein schon von der Themenvielfalt abstoßen wird.
Okay, vielen Dank. Lida, deine Nummer 1.
Den habe ich ebenfalls schon erwähnt. Welcome to Chechnya ist eine Doku von David France. Die meisten von euch, die öfter mal auch englischsprachige Medien lesen, werden ihn sicher kennen. Er ist Investigativjournalist, auch Sachbuchautor und hat hier eben die Pogrome in Tschetschenien gegen Homosexuelle dokumentiert. Er zeigt den lebensbedrohlichen Kampf sowohl der Leute, die da versuchen zu fliehen aus Tschetschenien, wo Homosexuelle verfolgt und systematisch ermordet werden, sowohl von ihren Familien und ihren Angehörigen als auch vom Staat. Russland deckt das Ganze, Russland also hilft nicht, im Gegenteil, Russland trägt dazu bei, dass diese Leute entweder zurückverschleppt werden nach Tschetschenien, wenn sie denn es schaffen, die Grenze zu überschreiten, oder dass eben deren Verschwinden oder das Auffinden von deren Leichen nicht untersucht wird. Und es gibt eine einzige Hilfsorganisation in Russland, die versucht, diesen Leuten zu helfen, indem sie eben ins Ausland bringt. Das ist ein neues Problem, dass nämlich Leute, die aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt werden, nur in sehr wenigen Ländern politischen Asyl, ich sag mal Asylchancen haben. Nicht mal Deutschland hat einen Asylanspruch für Leute, die aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt werden. Es kann aber sein, dass es Leute aufnimmt, die dann als politische Verfolgte eingestuft werden. Aber das ist in Kanada hat bisher die meisten aufgenommen. Aber das ist, wie gesagt, in den meisten Ländern überhaupt nicht vorgesehen, Asylanten aufzunehmen, die verfolgt werden, weil sie Homosexuelle sind, was es nochmal erschwert. Und dieser Film zeigt eben auch mit sehr harten, realistischen Videos, wie extrem die Situation ist. Und die Weltöffentlichkeit interessiert sich kaum dafür, was da abgeht. Das ist eben das Schockierende, dass man sich fragt, okay, wo ist Amnesty International? Wo ist die UN? Wieso passiert da nichts? Wieso gibt es nicht internationale Verurteilung dieser Geschehnisse? Und es eben aber kaum jemand sozusagen sagt, oh, na ja, so ein paar hundert Homosexuelle, die da halt umgebracht werden, ne, ist ja nicht so, interessiert uns ja nicht so. USA hat auch niemanden aufgenommen, wen wundert's? Und dieser Film geht einem wirklich an die Nieren. Er hat auch eine ganz hohe Dringlichkeit. Und deswegen ist es für mich auch wichtiger als jeder Spielfilm, weil ich hoffe, dass er dazu beitragen kann, dass Leute eben aktiv werden, um den Leuten da die, ja, einfach zu ermöglichen, zu überleben. Mhm. Denn das ist das, worum es für die geht.
Okay. Ja, es ist ein unfassbar schockierender Film, der sich wie so ein Schlag in die Magengrube anfühlt. Ich fand es persönlich sehr stark, wie konkret er geworden ist und dass er auch vor Handyaufnahmen, die derartige Hassverbrechen zeigen, nicht zurückschreckt. Und so, ja, es ist ein Film von einer unfassbaren Dringlichkeit und ich kann auch jedem nur raten, ihn sich anzusehen.
Jakob.
Für meinen Platz 1 habe ich einen ganzen Tag im Kino, also ich war ja mehr oder weniger den ganzen Tag im Kino, aber hier habe ich wirklich einen ganzen Tag für einen Film verbracht und die Regisseure haben auch kurz bevor der Film losging gesagt, dass der Film dazu intendiert ist, dass man in ihm lebt. Und es hat mich sehr gefreut, dass dieser Film den Encounters Hauptpreis mit nach Hause genommen hat. Mein Platz 1 ist mit weitem Abstand The Works and Days of Tayoko Shiojiri in the Shotani Basis. Das ist ein 8 Stunden langer Film, der das Leben einer japanischen Bäuerin, also ein Jahr im Leben einer japanischen Bäuerin in einem Gebirgsdorf darstellt. Gefilmt, digital gefilmt, aber mit 16mm Linsen, was das Bild, dadurch wirkt das Bild wie so sehr, sehr, sehr einzigartig verfremdet, wie so ein bisschen wie so vergilbte Fotoalben, die man sich ansieht. Und es ist ein Film, in dem man will nicht sagen, es passiert wenig in diesem Film, aber es passiert eigentlich eine ganze Menge. Es ist ein Film, der einen zum einen an diesem Leben in dieser Community teilhaben lässt. Es ist ein Bergdorf von 50 Leuten oder so. Also einfach ein Klima, wo wir jetzt als Großstädtler, also zumindest Lida und ich als Großstädtler, uns das schwer vorstellen können, wie es ist, dort zu leben. Und auch das Tempo, das in diesem Abschnitt der Welt herrscht, gerade durch diese sehr verlangsamtes Erzähltempo. Und es ist ein Film, er wurde mit 4 Pausen gezeigt. Und keine einzige Sekunde in diesem Film ist verschwendet. Es ist wirklich ein reinstes Abtauchen, ein Film, bei dem Kino als Erfahrungsort wahrgenommen wird. Und obwohl der Film eigentlich relativ distanziert in seinem Tempo wirkt, hat er einen ganz, ganz fundamentalen emotionalen Kern. Er basiert auch auf einer wahren Geschichte. Also der Film, die titelgebende Tayoko spielt sich selbst. Und spielt quasi ein Jahr nach, in dem das für sie in ihrem Leben ganz entscheidend war. Ich weiß halt echt nicht, ob dieser Film jemals außerhalb des Festivals nochmal verfügbar sein wird. Ich hoffe es natürlich sehr, weil es ist wirklich eine ganz große Filmerfahrung gewesen.
Okay. Ja, vielen Dank dafür. Also es waren richtig tolle Beiträge, richtig tolle Filme. Ich freue mich auch wirklich selber schon, die irgendwann mal sichten zu können. Hoffe, dass sie tatsächlich auch irgendwo verfügbar sein werden, wie du es gerade schon angesprochen hast. Dann wäre die nächste Frage, nachdem wir jetzt so geguckt haben, welche Filme richtig gut waren, so ganz kurzen Abriss darüber zu machen, also haltet euch wirklich kurz dabei, welche Filme ihr überhaupt nicht gemocht habt und warum. Jakob, möchtest du anfangen?
Ja, also zum Beispiel, es gab in Panorama diesen einen, also bei Wettbewerbsfilmen ärgere ich mich meistens eher einfach über die Filme, die ausgewählt werden, aber bei zum Beispiel sowas wie Panorama und bei Panorama und Forum zum Beispiel, da ärgere ich mich teilweise sehr, wie sowas überhaupt auf ein Festival zugelassen wird. Es gab in Panorama diesen Always Amber, den ich gesehen habe. Das ist irgendwie, dieser Film ist halt 1:1 ein YouTube-Vlog über das Leben von einer queeren Niederländerin, die die ganze Zeit davon redet, wie unfassbar queer und besonders sie doch ist. Und das hat alles überhaupt kein Gehalt und es fühlt sich an wie eine verfilmte Belanglosigkeit. Und dann habe ich mich noch sehr über The Road's Not Taken geärgert aus dem Wettbewerb, weil ich fand, das war ein unfassbar verkopfter und verdrehter Film, der seinen Ansprüchen in keinster Weise gerecht wurde. Ja, das wären so, wahrscheinlich fallen mir jetzt gleich noch mehr ein, aber das sind so jetzt die ich jetzt aufführen würde.
Mhm. Lieder?
Ich denke, worüber ich mich am meisten geärgert habe, war Siberia von Abel Ferrara, der eben nur, sexistisch, altbacken, rassistisch, so die Kopffantasien eines alten, weißen, konservativen Mannes. Und das haben wir so oft auf der Leinwand gesehen. Wir wollen es nicht mehr. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, die Berlinale ist konservativ. Man hat halt dieses alte, verstaubte Regie-Establishment. Man sagt, man will es nicht mehr, besonders weil es so hirnlos ist, so dumpf. Der Film hat eben null Inhalt, es war lächerlich, ja, du siehst sprechende Tiere, das Universum, Wüsten, ganz viel Sex natürlich, darum geht's ja im Kopf von manchen alten Männern immer. Du hast Dialoge an der Grenze, wirklich, also über die Grenze der Lächerlichkeit hinaus, ja, die einfach so viel Klischees, das kann man sich nicht ausdenken. Dann gab es Favolaches, zu Deutsch. Nee, der englische Titel war Bad Tales. Der Film hat mir deswegen extreme Übelkeit bereitet, weil die Art, wie das Regie-Duo, es sind zwei Brüder, ihre jungen, minderjährigen Schauspieler, also es handelt sich um Kinder, so im Alter von 10 bis 14 Jahre, die auch Charaktere spielen, die etwa das gleiche Alter haben, die werden bei der Darstellung extrem sexualisiert und objektifiziert. Und diese Art von pädophiler Erotik, die da systematisch erzeugt wird, ist einfach widerwärtig. Mhm. Dieser Film ist eindeutig übergriffig in seiner Darstellung. Die Kinder reden auch die ganze Zeit von Sex, wie sehr sie Sex wollen, wie geil sie auf Sex sind. Man muss sich das vorstellen, wirklich 10-Jährige, die davon reden, dass sie endlich ficken wollen und endlich jetzt richtig rumbumsen wollen und dann nackt dargestellt werden, wie sie sich in der Sonne regeln oder meistens sind es Mädchen, aber auch ein paar Jungs in knappen Bikinis rumlaufen. Und wie die Kamera das einfängt, ist wirklich widerlich. Und es ist kein Film, der Pädophilie konkret thematisiert, sondern in der Art der Darstellung einfach Grenzen überschreitet, die definitiv nicht überschritten werden dürfen, wo ich mich auch frage, wie konnte so ein Film überhaupt gezeigt werden? Wie kann er im Wettbewerb bleiben? Gibt es da niemanden, der irgendeine Form von Sensibilität hat, der sagt, Moment mal, Leute, das ist nicht in Ordnung. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich Filme, also das kam auch schon mal vor ein paar Jahren, das ist ein anderer Film, der dann bei Generations lief. Das war da aber eine Szene im ganzen Film, die übergriffig war. Hier war es ein Dauerthema. Und es fiel mir auch extrem schwer, diesen Film wirklich bis zum Ende durchzustehen, weil mich das so wütend macht und so abstößt, wenn man sowas sieht, dass es einfach nicht mehr geht. Also der Film war nebenher auch sehr gewaltverherrlichend und frauenfeindlich, was ja nicht verwunderlich ist, denn wenn man davon ausgeht, dass Leute auf Kinder stehen, die haben ja dann meistens auch eine Aversion gegen erwachsene Sexualität, weil sie Erwachsene mit einer normalen Sexualität eben dafür beneiden und dafür hassen, dass sie nicht diese Paraphilie haben und auf Kinder stehen und gleichzeitig diese Idealisierung ihrer eigenen Perversion. Also es war wirklich abstoßend. Und ich denke, der mit Abstand, ich weiß gar nicht, ob man es einen Film nennen kann, das mit Abstand widerlichste Projekt, sage ich mal, was auf der Berlinale war, war natürlich DAO.
Und, hast du den gesehen?
Ja, und zwar ist das ein Projekt, das gemacht wurde unter extrem ausbeuterischen Methoden. Es haben sich sektenartige Strukturen am Set herausgebildet und Leute wurden eben durch systematische Manipulation dazu gebracht, persönliche Grenzen zu überschreiten, wurden auch gegen ihren Willen dazu gedrängt, in bestimmte Szenen sich darauf einzulassen. Der Film zeigt auch reale Gewaltsituationen, reales Übergeben, reale Sexszenen. Leute wurden betrunken gemacht, um bestimmte Szenen darzustellen. Man sieht auch extreme Tierquälerei. Es wird unter anderem ein Schwein geschlachtet. Es war auch am Set, wo gab es mehrere Anschuldigungen, dass da auch extreme Tierquälerei noch außerhalb dieser Szene stattgefunden hat. Ein Teil der Arbeiter für diesen Film wurde nicht bezahlt. Man hat auch diese typischen Strukturen, die sich dann einsetzen. Zum Beispiel, dass Leute in Wellen angestellt und wieder entlassen werden, damit niemand dauerhaft dieses Projekt möglichst beobachten kann. Schon die Einstellungsbefragungen waren auch oft übergriffig von Seiten des Regisseurs, wo er dann zum Beispiel Leute explizit über ihr Sexualleben ausgefragt hat. Junge Frauen, die sich für verschiedene Stellen, an so einem Filmset gibt es ja unendlich viele Jobs, die sich da beworben haben. Also es muss nicht jetzt nur für Schauspielerinnen sein, sondern auch zum Beispiel gibt es ja sowas wie Script Girl oder Leute, die sich um die Garderobe kümmern, die belästigt wurden bei Vorstellungsgesprächen oder dann später, wenn sie angenommen wurden, die bei der Arbeit belästigt wurden. Also ein Projekt, das einfach nur durch Ausbeutung entstanden ist und durch Grenzüberschreitung. Und viele haben es wahrscheinlich schon davon gehört, von diesem Projekt, weil das ja hier in Berlin durch diesen Setaufbau seit über einem Jahr präsent ist. Und dass so ein Film auf einem Festival, und da sind wir wieder bei der Frage nach dem politischen Festival, dass der überhaupt da laufen darf und dass dann der noch einen Regisseur wie der dieses Projekt eben gemacht hat, ja, dass der da eine öffentliche Bühne bekommt und sich repräsentieren kann und dann diese Bühne zum Beispiel nutzen kann, um zu sagen, dass die Anklagen gegen ihn, die er mittels einer, also alle, die da mitgemacht haben bei diesem Filmprojekt, mussten eine Schweigeverpflichtung unterschreiben. Und dann sagt er, oh, die Leute, die mich hier anklagen, die sind ja nicht mal namentlich genannt. Ja, warum denn wohl, wenn sie eine Schweigeerklärung unterschreiben mussten? Oder wenn er zum Beispiel dann Anschuldigungen, dass er Leute sexuell belästigt hat, mit stalinistischer Denunziation vergleicht. Das, oder zum Beispiel sagt Me Too, das sei eine Modeerscheinung und sagt, ja, also jetzt Männer sexueller Belästigung zu beschuldigen, das ist ja quasi gerade in Mode. Nee, das ist nicht in Mode, das ist notwendig, weil es die Realität ist und er ist ein Teil dieser Realität. Und dass ein Festival solchen Leuten eine Bühne gibt und es Leute eben gibt, die das beklatschen, da frage ich mich, wo ist die Verantwortung? Die Verantwortung sowohl der Festivaljury als auch des Einzelnen zu sagen, das machen wir nicht mehr mit. Wir unterstützen das nicht und wir tragen das nicht und wir benutzen nicht, wir missbrauchen nicht die Kunst als Rechtfertigung zur Ausbeutung von Menschen. Denn das ist es, worum es geht. So ein Projekt wie DAO, ohne dieses Label Skandalfilm würde sich das niemand angucken. Weil es alle Grenzen, die da überschreitet werden, es gibt bereits Filme, wo Leute kotzen. Es gibt, wenn man sehen will, wie Leute wirklich Sex machen, da braucht man nur ein Porno einlegen. Da machen Leute freiwillig echten Sex vor der Kamera und da muss man Leute nämlich nicht zwingen, ja, und dann noch so tun, aber das ist doch große Kunst, weil ich hier noch ein riesenteures Bühnenset im Hintergrund habe. Nö, ist es nicht. Dazu gehört mehr, dazu gehört Drama, dazu gehört eine Geschichte, dazu gehört richtig gutes Schauspiel, um Kunst zu machen. Und dazu gehört ein elementares Verständnis von Menschlichkeit und Respekt davor. Richtig, und das hat dieser Mensch definitiv nicht.
Ja. Ganz, ganz kurz dazu, also zu Bad Tales kann ich nicht sagen, den habe ich nicht gesehen. Lustigerweise bei Siberia, es gibt jetzt zwei Willem Dafoe-Filme, in denen Tiere anfangen zu reden. Und was ich zum DAO-Projekt noch sagen wollte, ist, eigentlich will ich mich dazu nicht mehr wirklich äußern, aber ich halte auch nichts von Projekten, die einen derartigen Ausmaß annehmen im Rahmen der Kunst, weil ich finde, das zeugt von einem gewaltigen Kunstmissverständnis, weil es ist immer so dieser Glaube, man müsse dem Film noch etwas Externes hinzufügen, im Sinne von, es muss alles echt sein, es muss alles wirklich passieren, das ist dasselbe, das ist noch ein noch größerer Ausmaß als zum Beispiel jetzt wie damals bei The Revenant, wo gesagt wurde, ja, die sind wirklich in dieser Eishölle gewesen und die haben wirklich diese ganzen Strapazen durchgemacht. Aber das beziehe ich jetzt nur auf die Produktion des Filmes, die ich natürlich verurteile.
Okay. Ja, krasser Scheiß auf jeden Fall. Danke absolut. Für eure Einschätzung auf jeden Fall und daher auch nochmal eine Warnung ausgesprochen für diese Filme, beziehungsweise keine Empfehlung.
Genau, und wenn ihr sagt, oh Gott, ich muss DAO unbedingt sehen, hey, holt euch eine Raubkopie. Schadet diesem Projekt, wie ihr nur könnt.
Richtig, genau. Okay, dann werden wir...
Film wird wahrscheinlich eben niemals wieder gesehen werden.
Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe tatsächlich nicht.
Er ist zu schlecht.
Gut, dann erstmal vielen Dank für eure Einschätzung. Ich würde jetzt nochmal mit euch quasi ein kleines persönliches Fazit schließen und dann den Podcast auch beenden. Es sei denn, ihr habt gerade noch was, was ihr vorher noch gerne loswerden wollt für die Berlinale.
Ich nicht.
Habe ich noch etwas. Ich fand, ich wollte unbedingt mal auf diese Berlinale Poster zu sprechen kommen. Ich fand, wer die Berlinale Poster gesehen hat, das waren irgendwie so gelbe Buchstaben vor weißem Hintergrund und noch mit so, Lieder, du weißt, welche ich meine, oder?
Wir haben alle die Berlinale Poster gesehen. Mhm.
Ja, das ist, ich finde, die wirkten sehr wie, das ist ja eine wichtige Form von Werbung und Repräsentation für dieses Festival und ich finde, die sahen in diesem Jahr sehr aus, als wäre denen auf halber Strecke irgendwie das Budget ausgegangen. Weil normalerweise siehst du ja immer solche Photoshop-Bilder, wo irgendein Bär durch die U-Bahn läuft und mega betrunken aussieht. Deswegen, ich finde es, ich frage mich, wieso man jetzt sich jetzt diesen Schritt zum Minimalismus, sich für diesen Schritt zum Minimalismus entschieden hat.
Das war auch wirklich anstrengend, muss ich gestehen, weil ich mache ja dann immer die Bilder für unseren Slider, für Special und sonstiges fertig und bringe das natürlich auch auf Social Media raus. Und das sah einfach scheiße aus.
Also ja, aber das ist ja nichts Neues. Die Berlinale Poster sahen ja, die Bären gibt's ja erst, die Verkleideten, das waren ja erst seit 2 Jahren.
Ja, ja,
davor
genau.
Sahen die Berlinale Poster auch schon immer so richtig scheiße aus.
Ja, also ich hoffe, dass sie das wieder besser machen
Tradition.
Werden. Ja. Naja. Gut, dann zu einem persönlichen Fazit. Wer möchte denn anfangen von euch beiden?
Lida, fang du an.
Okay. Mein persönliches Fazit ist im Prinzip, dass die Berlinale ein bisschen Staub abgeschüttelt hat, aber sich dafür nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Establishment ist jetzt einfach unter neuer Leitung da und es ist nicht wirklich das moderne Festival geworden, das ich mir erhofft habe, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Nächstes Jahr wird's hoffentlich besser und ich bin wieder da.
Okay, Jakob.
Gut, okay, ich würde mein Fazit jetzt vielleicht weniger auf den Stand der Berlinale beziehen, sondern eher auf das Erlebnis da mitgemacht zu haben. Und ich finde, es war absolut überwältigend erstmal. Es war voller Sinneseindrücke, voller Ärgernisse, aber auch voller Freuden. Es gab Tränen, es gab Glücksrufe, es gab Anfeindungen untereinander. Ich habe das Gefühl, ich habe so eine richtige Achterbahnfahrt an Emotionen hinter mir. Und zum Festival selbst, Ich finde, ganz ehrlich, es gibt noch sehr viel, das getan werden muss bei der Berlinale. Aber ich finde, dass vor allem die Einführung der Encounters-Sektion ein absoluter Schritt in die richtige Richtung war. Weil sehr, sehr viele Filme die vorher in Panorama und Forum untergehen, wie zum Beispiel jetzt mein Favorit, dieser 8-Stunden-Film, der wäre wahrscheinlich vorher im Forum gelaufen und hätte zum Beispiel nicht den Hauptpreis jetzt bei etwas abgestaubt und hätte demnach sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und von daher finde ich, die neue Leitung, unter der die Berlinale steht, ist absolut, ich finde, es bewegt sich auf jeden Fall in gute Strukturen. Also ich kann nicht wirklich sagen, dass ich dem negativ gegenüberstehen würde.
Gut. Dann vielen Dank euch beiden, also nicht nur für den Podcast und für die Inhalte jetzt und für die Einschätzung, sondern auch insgesamt für die Arbeit, die ihr in der letzten Zeit geleistet habt. Lida natürlich vor allen Dingen, weil du bist ja jetzt schon für uns seit 3 Jahren mittlerweile, glaube ich.
Ich glaube auch, es sind langsam 3 Jahre.
Genau, auf der Berlinale unterwegs und lieferst ja immer viele, viele, viele Kritiken, viele Einschätzungen. Und ich möchte das nochmal unterstreichen, was du vorhin gesagt hattest mit den Filmen, die dann halt auch nochmal einen regulären Kinostart bekommen. Weil das ploppt dann immer wieder über das Jahr hinweg nach der Berlinale auf, dass man dann guckt so, ah, okay, jetzt Kinostarts nächste Woche. Da ist wieder eine Lida-Kritik drin. Das wird dann
sind
dieses
immer nur die von der Berlinale, weil ich sonst das ganze Jahr bin ich so saufaul, aber bei der Berlinale komme ich dann immer so wie so,
genau, da haust du alles raus und ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder sein, ne, dass dann von euch beiden einfach schon Kritiken dann zu Filmen, die dieses Jahr irgendwann einen regulären Kinostart bekommen, einfach schon da sind. Deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Danke für euren Einsatz, für eure Kritiken, für eure Einschätzungen und ich hoffe, wir können das nächstes Jahr dann wiederholen. Das würde mich sehr freuen.
Ich bin auf jeden Fall wieder dabei.
Ich weiß nicht, ob ich mich im Land befinde nächstes Jahr.
Okay.
Also dann alles Gute, ne?
Genau, dann bleibt mir nur noch so ein kleiner Abschluss zu machen. Wie gesagt, das kennt ihr ja schon von mir bei den Podcasts. Wenn euch das gefallen hat, dann kommentiert fleißig, verbreitet unseren Podcast, schreibt was, liked us, teilt die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Genau, ansonsten vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Macht's gut, ciao.